mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, es war einmal ein Schäfer, der hütete in einer einsamen Gegend Schafe. Plötzlich tauchte eine große Staubwolke, ein nagelneuer Cherokee-Jeep auf und hielt direkt neben ihm. Der Fahrer des Jeeps, ein junger Mann im Brioni-Anzug mit all den Schuhen, Ray-Ban-Sonnenbrille und Hermes-Krawatte, steigt aus und fragt ihn: Wenn ich errate, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eins? Der Schäfer schaut den jungen Mann an, dann seine friedlich grasenden Schafe und sagt ruhig: In Ordnung. Der junge Mann parkt den Jeep, verbindet sein Notebook mit dem Handy, geht im Internet auf eine NASA-Seite, scannt die Gegend mit Hilfe seines GPS-Satellitennavigationssystems, öffnet eine Datenbank und 60 Excel-Tabellen und eine Unmenge Formeln. Schließlich druckt er einen 150-seitigen Bericht aus einem Hightech-Mehldrucker, dreht sich zu dem Schäfer um und sagt: Sie haben hier exakt 1586 Schafe. Der Schäfer sagt: Das ist richtig. Suchen Sie sich ein Schaf aus. Der junge Mann nimmt das Tier und lädt es in den Jeep. Der Fahrer, der Schäfer, schaut ihm zu und sagt: Wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir das Tier dann zurück. Der junge Mann antwortet: Klar, warum nicht? Der Schäfer sagt: Sie sind Unternehmensberater. Das ist richtig, woher wissen Sie das? Will der junge Mann wissen. Sehr einfach, sagt der Schäfer. Erstens kommen Sie her, obwohl Sie niemand gerufen hat. Zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung dafür, dass Sie mir etwas sagen wollen, was ich ohnehin schon weiß. Und drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich hier mache. Und jetzt geben Sie mir meinen Hund zurück. Ja, wie man sich irren kann. Wie man sich irren kann. Da sind wir besser dran mit der Bibel, die sagt uns eine klipp und klare Ansage, damit wir uns nicht irren. Und der Predigtext, der Text dieses Sonntags, der heißt, überschrieben, Vorsicht, Falle. Vorsicht, Falle. Aus dem Epheserbrief, 5. Kapitel, die Verse 15 bis 21. Wir stehen vor Gottes Wort auf. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und nun bitte ich dich, du guter Heiland, dass du uns dein Wort öffnest, dass du selbst jetzt in unsere Herzen hineinredest, dass wir es verstehen und es uns zu Herzen nehmen. Amen. Liebe Gemeinde, diese Predigt heute hat ein paar Punkte mehr als drei. Normalerweise teile ich jede Predigt ein, aber drei Punkte, aber diese hat, glaube ich, mindestens acht. Das liegt ganz einfach daran, dass ich heute nicht über ein Thema predige, sondern eine Homilie mache mit euch. Homilie, das ist der theologische Ausdruck dafür, dass man einen Bibeltext hat und geht ihn dann Vers für Vers durch. Das kann man nicht mit allen Texten machen, aber bei einigen bietet sich das geradezu an. Und das ist heute hier der Fall. Also eine Homilie. Wir gehen diesen Text gleich Vers für Vers durch. Zunächst einmal habe ich immer Bauchschmerzen, wenn ich solch einen Predigtext vor mir habe. Lauter Befehle, imperative Anordnungen. Nicht deshalb, weil er schlecht wäre, die sind ausgezeichnet. Aber es ist so missverständlich. Unser Christentum rangiert weitestgehend auf der Stufe der Moral. Und wenn hier wieder von Gesetzen die Rede ist, dann liegt das rationalistische Missverständnis nahe, das moralistische Missverständnis. Als würden wir dort nur von einem Gesetz in ein neues Gesetz wechseln. Der Herzinfarkt kam aus dem Nichts, noch waren die Nachrufe nicht verfasst. als er es sich anschickte, vor den himmlischen Richter zu treten. In der Hand hielt er einen wenig benutzten Taufschein als Pass für den Himmel. Der Engel an der großen Grenze hielt ihn an, er prüfte den Schein und sagte dann achselzuckend: Der ist längst verjährt. Ja, Jesus hat uns ein neues Leben geschenkt und er schlägt Pflöcke ein, damit wir sehen, wo der Weg längs geht, auf dem wir leben können und wo wir den Lebensweg verlassen und es gefährlich wird. Zur Lebensentfaltung dient die Anweisung, die Jesus uns hier gibt. Es kann ganz anders gehen, es kann genau umgekehrt gehen. Dann macht der Papst seinen Besuch in Peru. Da kommt ein Indianerhäuptling auf ihn zu und gibt ihm die Bibel zurück, die die Kirche den Indianern vor ca. 400 Jahren gebracht hat. Er sagt dazu: Meine indianischen Brüder werden von schlechten Christen oft ausgebeutet. Wir sind seit jeher Opfer der Erniedrigung und des Rassismus. Wie Christus über alle Menschen richten wird, werden die Armen einmal über die Reichen richten. Ich gebe die Bibel zurück. Sie hat uns während Jahrhunderten weder Liebe noch Frieden noch Gerechtigkeit gebracht. Der Papst soll sie zurücknehmen und unseren Unterdrückern aushändigen, denn ihre Herzen und Gehirne brauchen die biblische Lehre am meisten. So kann es auch gehen. Man hat die Bibel und macht das Gegenteil davon. Und die Bibel möchte uns gerne helfen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auch auf dem richtigen Weg gehen, hin zur Ewigkeit. Die Homilie. Falle Nummer 1, Tod, Gewöhnung, Routine. Vers 15, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Man gewöhnt sich so schnell an das Gute. Und das ist ja ganz herrlich, wenn man Gott als seinen Vater hat und weiß, er ist immer für einen da. Aber man gewöhnt sich so schnell daran und verfällt in Lethargie und auf einmal landet man in Lauheit. Von den Launen, sagt die Bibel, dass Gott sie lieber ausspucken will, als dass er sie behalten will. Und dass er die Heißen und die Kalten den Launen vorzieht. Und hier heißt es, passt auf, seht wohl zu. Das heißt, wörtlich übersetzt, im Sinne von zielgerichtet, passt auf, lebt auf euer Lebensziel hin. Ruht euch nicht einfach aus, als wäre immer sowieso alles klar und geordnet, sondern achtet auf das Ziel, auf das ihr zugeht. Im Luthertext und im alten Lutherdeutsch, da ist hier vom Wandel die Rede. Das heißt hier nicht wandeln wie beim Spaziergang auf der Kurpromenade zur Wandelhalle, sondern das heißt unseren Lebensweg, auch als einen Kampfesweg des Glaubens auf das Ziel hingehen. Und wo Christen das Ziel aus den Augen verloren haben, da werden sie lau und matt und trübe und leer, trübe tasten. Von der Freude des Glaubens und vom Erfülltsein durch Christus ist dann nichts mehr zu sehen. Seht wohl zu, passt auf, wie ihr geht und wohin ihr geht. Auf das Ziel sollt ihr zugehen, das Jesus Christus heißt. Und orientiert euch an dem, was die Heilige Schrift sagt. Denn euer Lebensweg wird durch diese Landkarte und diese Straßenkarte genau beschrieben, damit man sich orientieren kann. Falle Nummer 2. Das war eben Trott, Gewöhnung, Routine. Jetzt kommt Falle Nummer 2, Trägheit und Hektik. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Im wörtlichen Text heißt es hier, auskaufen, den Markt leer kaufen. Das heißt, es kommt einer, kauft alles, was an Angebot da ist. Hier heißt es, die Zeit bis zum letzten ausschöpfen. Und wir leben ja immer so, als hätten wir ein unbegrenztes Maß an Zeit zur Verfügung. Und trotzdem wissen wir in unserem Tiefsten, dass es nicht so ist und kommen deshalb ins Rotieren. Denn hektisch finden keine Ruhe. Das ist die eine Seite, die große Seite unseres Lebens. Mitnehmen, was man kriegen kann. Die andere Seite ist die Trägheit gegenüber der Gnadenzeit Gottes. Wir gehen mit der Zeit unverantwortlich um. Denn gemeint ist hier die Gnadenzeit, die Zeit, die Gott uns gibt, die Zeit der Gnade. Nicht die Uhrzeit ist gemeint, die wir am Chronometer eine Uhr ablesen können, sondern es ist die Zeit, die Gott uns gibt, Und es ist eine böse Zeit. Und böse Zeit heißt eben nicht Geldentwertung, wenig Zinsen, Umweltverschmutzung, Ratlosigkeit der Politiker. Das ist auch nicht Ukraine und das ist auch nicht ISIS. Böse Zeit heißt eben nicht der große Zerbruch in Familien und Ehen. Böse Zeit ist von dem Bösen bestimmt. Und all das, was ich gerade genannt habe, das sind nur die Auswirkungen dessen, dass hinter dem Ganzen der Böse steht, der uns bedrängt und zu Fall bringen will. Und die Bibel ist deutlich. Sie sagt uns, dass der Teufel sich immer mehr austoben wird, je näher der Tag der Wiederkunft von Jesus kommt. Deshalb ist die Welt ein Kampfplatz und deshalb gehören die Christen an die geistliche Front und nicht in die Etappe. Falle Nummer 3, Vers 17. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Selbstüberschätzung. Wer fragt schon nach dem Willen Gottes? Ich weiß doch, was ich will. Was soll ich damit? Gottes Willen. Wie viele Leute, auch unter den Christen, kenne ich, die in ihrem Leben noch nicht nach Gottes Willen gefragt haben. Für die ist Gott nur ein Notfallbetrieb, der dann einspringt, wenn man selber nicht weiterkommt. Aber ist das Gottes Wille? Was ist dein Wille, Herr, bei der Gestaltung meiner Woche, meiner Kraft, meiner Freizeit, meiner Ehe, meiner Kinder im Umgang mit Freunden? Herr, was ist dein Wille mit meinem Leben? Und das nicht nur die großen Knotenpunkten, das auch ganz besonders, wen ich heirate, welchen Beruf ich ergreife, wie ich meine Woche einteile, wie ich den Sonntag einteile, sondern was ist denn mein Wille und was ist dein Wille, Herr? Was ist dein Wille für mein Fernsehprogramm und die Literatur, die ich lese? Meine Selbstüberschätzung sagt mir, das weiß ich alles selbst. Aber wenn wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe, dann plärren wir es dahin und fragen gar nicht nach Gottes Willen. Sondern dann sind wir bereit, wie im Islam, ein Kismet, ein Schicksal einfach hinzunehmen und zu sagen, es spielt sowieso keine Rolle, nach Gottes Willen zu fragen. Irgendwie läuft ja doch alles. Und wenn es dann doch nicht läuft, macht dich das wach. Falle Nummer 4. Voll, aber nicht erfüllt. Voll, aber nicht erfüllt. Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch von dem Geist erfüllen. Ich habe im Ohr, wie ein junger Mann mir sagte, ich muss mir einen dröhnen, ich halte das nicht aus. Ich verstand, was er meinte, obwohl es nicht mein Sprachgebrauch ist. Was hielt er nicht aus? Mit sich selbst klarzukommen. Die große Leere hielt er nicht aus. Es gibt kein Vakuum, kein geistliches. Und deshalb füllt man es aus durch irgendwelche Rauschmittel. Die Leute trinken doch nicht nur, weil sie Durst haben. Die trinken doch, weil sie Lebensdurst haben. Und der Alkohol ist auch nur eine Form der Erfüllung, eine sich sehr schnell verbrauchende Form mit fatalen Auswirkungen. Ich denke, wir haben heute drei Versuchungen, weshalb man betrinkt. Das eine ist die soziale Abhängigkeit. Man macht einfach mit, weil die anderen trinken. Das andere ist die psychische Abhängigkeit, gegen Angst und Leere anzutrinken. Und das dritte ist dann die physische Abhängigkeit, die körperliche Sucht. Und für alle drei Formen steht, vor jeder Sucht steht die Sehnsucht. Und die Sehnsucht ist nicht zu erfüllen und wegzukriegen durch Rausch. Egal welche Art, Alkohol, Drogen, Musik. Musik, was dem einen sein Rock ist, das dem anderen sein Bach und Beethoven. Rausch, nein. Heiliger Geist ist gefragt, dass ich nicht falsch verstanden werde. Unser Herr hat uns die Musik gegeben, hat uns auch den Alkohol gegeben, aber wir müssen damit umgehen können. Umgehen. Wir hatten irgendwann einen Blockkreuz-Gottesdienst. Da gab eine Frau einen Lebensbericht, wie der Alkohol sie fast ruiniert hatte und wie sie durch Gottes Eingreifen davon weggekommen war. Ergreifend. Gott sei Dank, dass es so ausgegangen ist. Und die Bibel sagt klipp und klar, dass Trinker das Reich Gottes nicht sehen werden, sondern verloren gehen. Wie denn das? Alkoholismus ist doch auch eine Krankheit. Aber ich habe aus der Selbstmordforschung im Ohr, dass man seine Krankheit nicht nur hat, sondern sie auch macht. Macht. Irgendwann ist die Freiheit des Willens so eingeschränkt, dass man gar nicht mehr anders kann. Wehret den Anfängen. Das Ganze ist eine schiefe Ebene. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man nicht mehr zurück kann. Aber am Anfang, da kann man noch stoppen, da kann man noch bremsen, da kann man noch umkehren. Und auch dies gilt. Es muss niemand verloren sein. Und wenn er noch so abhängig ist und wenn er der Gosse gelegen hat, es muss niemand verloren sein. Er kann Hilfe kriegen durch Jesus Christus, unseren Herrn, der sich seinen Heiligen Geist erfüllt. Ich muss noch einmal das plastische Wunderbarin von Alvin erzählen. Wir waren im Gottesdienst, feierten das heilige Abendmahl wie jeden Sonntag. Da geht hinten die Tür auf und da kommt Alvin herein. Ich kannte ihn noch nicht mit Namen. Die Fahne flattert uns voran, das konnte man sehen. Er hat die ganze Nacht durchgesoffen gehabt. Er war ein Penner. Und ich wusste gar nicht, ob ich ihm das heilige Abendmahl geben durfte oder nicht, denn er kam zielstrebig nach vorne und das war eine ganze Ecke von der Tür bis zum Abendmahl. Das habe ich an der Uni nicht gelernt. Was macht man da, wenn ein Angetrunkener zum Abendmahl kommt? Dann habe ich es ihm dann doch gegeben. Und er erzählte dann hinterher, es hätte ihn durchzuckt wie ein Schlag bis in die Fußspitzen hinein. Er war dem Heiligen Geist begegnet. Er hat aufgehört zu trinken. Was waren das für Kämpfe? Aber er ist davon losgekommen. Und die anderen, die das Verstand von Alkohol und Alkoholmissbrauch, die hat ihn allerdings schon aufgegeben. Aber durch Gottes guten Geist ist er ein neuer Mensch geworden. Und da konnte er anfangen, die vielen Baustellen seines kaputten Lebens wieder neu zu ordnen. Seine Ehe, seine Frau hat ihn schon lange herausgeschmissen. Er baute eine neue Beziehung auf zu seiner Frau. Und wenn ich dann manchmal nach Krebling kam, dann traf ich ihn dort. Denn dort ist am Ende gelandet und hat wieder in seinem Beruf gearbeitet als Maurer. Dann schob er seine Frau im Wagen durch die Gegend. Er war ein neuer Mensch. Und dann fielen wir beide uns in die Arme und freuten uns, was Gott aus ihm gemacht hat. Gott sei Dank. Ich freue mich schon, wenn ich im Himmel ankomme, dann werde ich ihn da sehen. Und freue mich darauf, dass ich ihn da sehen werde. Es gibt kein so tiefes Loch, dass Jesus da nicht hinein und uns herausholen könnte. Zeile Nummer 5, Vers 19. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Stummheit. Zeile Nummer 5. Stummheit. Die Leute sind stumm, auch in den Gottesdiensten. Das ist eine evangelische Eigenart. Es gehört nicht zu den Kennzeichen der Reformation, bitte nicht. Aber es ist eine evangelische Eigenart. Man sitzt dort in der Bank und betrachtet sich das alles, alles etwas distanziert. Ob der Pastor auf der Kanzel sich abstrampelt, bemüht, die Herzen zu erreichen. Ob die Organistin anständig spielt und der Posaunenchor oder der Chor richtig spielen und singen. Man guckt mal so zu, was passiert. Aber nach Möglichkeit hält man sich das alles auf Distanz. Eine Atmosphäre wie beim Zahnarzt. Irgendwann war ich mit meiner Frau im Urlaub irgendwo anders im Gottesdienst. Da fing die Orgel an zu spielen und der Gesang ging los. Und wir beide sangen dann so, wie wir immer singen. Wir haben ja auch nicht die leisesten Stimmen mitbekommen. Und nun sangen wir mit dem Erfolg, dass alle Köpfe sich ruckartig umdrehten und uns anguckten und wir das Gefühl hatten, das gehört sich hier nicht. Beim Zahnarzt singt man nicht. Tja, aber wem das Herz voll ist, dem geht der Mord über. Und ich finde das merkwürdig, dass man komisch angesehen wird, wenn man über den Flur geht und singt. Warum denn eigentlich nicht? Singen steckt doch an. Ihr kennt doch das schöne Wort von Augustin. Wer singt, betet zweimal. Zweimal. Irgendwann war ich bei Real, mein kleines Enkelkind, 3 Jahre alt damals, war dabei. Und sang ganz laut an der Kasse, weil ich Jesus Schäflein bin. Konnte jeder verstehen, konnte jeder hören und die Leute guckten. Mein Teufel. Das mag er nicht. Aber hier im Gottesdienst, hier können wir fröhlich und offenen Herzens singen und den Mund dazu aufmachen. Vielleicht hat das noch nicht jeder probiert. Vielleicht probiert ihr es heute einfach mal. Macht mal einfach den Mund auf beim Singen. Falle Nummer 6. Gleichgültigkeit und Undankbarkeit. Gleichgültigkeit und Undankbarkeit. Dank für alles. Dank auch für das Leid. Manchmal nimmt uns Gott, was uns am liebsten ist. Da fällt ein kleiner Junge von 8 Jahren beim Spielen in einen tiefen Schacht. Der ist keine 60 Zentimeter breit. Verwirrung, Panik, Menschen, die hin und her rennen. Geschrei, rufen, dies muss getan werden, die anderen sagen, nein, das andere muss getan werden. Andere werden einen Bagger holen, um direkt neben dem Schacht noch einen neuen Schacht zu graben. Das sei die einzige Möglichkeit, das Kind zu retten, sagt er. Die einzigen, die dabei ruhig bleiben, das sind die Eltern des Jungen. Als sie zum Schacht kommen, wird es still. Jeder sieht, wie der Vater sich über die Öffnung beugt. Und im selben Augenblick ertönt aus dem Schacht ein Herz. Zerreißendes Geschrei. Sein Sohn lebt also noch. Aber weil der Vater sich über den Schacht beugt, wird es dunkel im Loch, sodass der Junge noch mehr in Angst und Panik gerät. Da sagt der Vater, keine Angst, wenn es dunkel wird, bin ich es. Keine Angst, wenn es dunkel wird, bin ich es. Das Geschrei verstummt. Der Vater gibt klar Anweisungen, das Seil, das er herunterlässt, wie der Sohn es zu binden hat, unter den Achseln durch und vorne zuzuknoten. Und dann zieht er ihn behutsam und langsam heraus und wenig später ist der Junge gerettet. Keinen Augenblick Angst hat er mehr gehabt, auch nicht, wenn es noch einmal dunkel wurde. Denn jedes Mal, wenn das passierte, dann dachte er daran, was sein Vater gesagt hatte, wenn es dunkel wird, dann bin ich es. Ja, wendend diesen Vers schon ernst. Manchmal muss Gott uns hier ganz hart anfassen. Manchmal muss er uns aus der Hand schlagen, was wir nicht loslassen wollen. Und warum nörgeln wir denn eigentlich, wenn wir doch wissen, dass Gott mit uns an der Arbeit ist? Warum meckern und murren wir, wenn wir doch wissen, dass nichts in unserem Leben geschehen kann, was nicht von Gott genehmigt ist? Und trotzdem weiß ich, dass ich viele, ganz, ganz schwer tun, auch für das Schwere in ihrem Leben zu danken. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob unser Text das als ein Befehl für die jetzige Situation sagt oder ob unser Text lediglich sagt, fangt damit an, versucht es. Macht euch an die Arbeit. Seht zu, was daraus werden wird. Dankt. Wenn wir nur Gottes Blick hätten, wenn wir nur aus der Ewigkeit in unsere Zeit schauen könnten, dann würden wir unsere Wege viel besser verstehen. Dann wüssten wir, warum das alles für uns gut ist und war, was Gott uns in den Weg gelegt hat. Die Alten sagten, danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben. Und noch einmal, danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben. Und die Falle Nummer 7, Selbstverwirklichung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. 1945, das KZ Dachau ist befreit. Die Häftlinge, die ehemaligen Häftlinge werden an ihren Wachmännern und Peinigern vorbeigeführt. Die tragen eine Tafel auf der Brust. Und wer für schuldig gehalten wird, gefoltert oder schikaniert, getötet zu haben, auf dessen Tafel kann das Opfer einen Strich machen. Die polnischen Priester treten näher und gehen an den Schindern vorbei und machen bei niemandem einen Strich. Mehr noch, sie verneigen sich vor jedem. Im KZ, nach all den Jahren der Qual und der Tortur, neuer Anfang ist möglich. Wer möchte schon untertan sein? Und ich denke, das, was hier die polnischen Priester gezeigt haben, das ist hier mit gemeint. Untertan. Untertan. Und ich meine damit wirklich nicht, dass jemand auf schleimige Art und Weise freundlich grinst und gleichzeitig in seinem Herzen bitteren Groll gegen den anderen hat und mühsam schluckt. Das ist einfach nicht christlich, alles unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als wäre gar nichts gewesen. Zwei Jungen in Berlin prügeln sich auf der Straße, eine junge Frau kommt näher, zerrt die beiden Streitschäden auseinander und sagt: Schämt ihr euch denn nicht? Man darf doch seine Freunde nicht hauen. Sagt einer der Kleinen: Die Freunde nicht, aber mein Bruder, und das ist mein Bruder. Und dann geht die Ballerei weiter. Untertan sein, das heißt nicht, alles beiseite zu schieben. Untertan sein heißt: Willst du dem anderen zum Christus werden? Untertan sein heißt: Willst du dem anderen helfen, mit seinem Leben zurechtzukommen? Untertan sein heißt: Unten zu sein. Und das bedeutet nicht, vor dem anderen zu kriechen, sondern es bedeutet, ein Fundament zu sein, der Unterbau, auf dem gebaut werden kann. Willst du das Untertan sein, damit gebaut werden kann und du das Fundament bist? Wenn man einmal Ja dazu gesagt hat, dann geht das ganz leicht. Dann sieht man den anderen mit Achtung und mit Respekt. Dann sieht man in den anderen Christus. Dann wird man dem anderen zum Christus, dem hilft zu leben und zum ewigen Leben zu gelangen. Gestern Abend habe ich Fernsehen gesehen. Udo Jürgens, 80 Jahre. Das ist eine Geschmacksfrage mit Udo Jürgens, aber über die Texte kann man wirklich streiten. Ich habe ihm vor vielen Jahren schon mal geschrieben. Da sagte er vorhin in irgendeiner Talkshow: Ich habe Angst vor dem Sterben. Und dann habe ich ihm geschrieben, er bräuchte keine Angst zu haben. Er müsste nur zu Jesus Christus gehören. Dann wäre diese Angst völlig überflüssig. Der Brief ist zurückgekommen. Sein Management liest solche Briefe gar nicht durch. Und gestern Abend, da war die Angst zu spüren. Sie feierten den 80. als wäre es der 40. Großartig inszeniert und gemacht und alles wunderbar. Und dann saß er an seinem Klavier und spielte so ein einsames Lied zum Schluss. Da war überhaupt keine Hoffnung für die Ewigkeit. Nichts. Was ist das für ein Leben? Und wenn man noch so viel Erfolg hat, wenn man nicht weiß, was dann kommt und wer da kommt und mit wem man leben kann und wie man noch in Ewigkeiten weiter musizieren kann. Das müsste man wissen. Das müsste man wissen. Ich hätte es dem Udo Jürgens gerne gegönnt, dieses Wissen zu bekommen. Ich konnte es nicht. Ja, wer ist da, der es ihm sagt? Wer ist da? Ich schließe hier: Jesus stellt keine unermesslichen Forderungen. Jesus gibt uns ein neues Leben. Das ist das Geschenk. Und er gibt uns die Kraft zum Leben. Er ordnet auch unser Leben. Lebensentfaltung. Wenn wir nur die Forderungen sehen, dann steht es schlecht um uns. Aber Gott, merkt euch das bitte, Gott verlangt nicht, was er nicht gibt. Gott verlangt nicht, was er nicht gibt. Du darfst nehmen, was er gibt. Und dann darfst du es ausleben. Das meint das schöne alte Wort, das Gebet: Gib, was du willst, und dann fordere, was du willst. Noch einmal: Gib, was du willst, und dann fordere, was du willst. Amen.